Hey guys, what's up? This is Karan Hittman, and you're listening to The Upside, the fantasy football podcast with Christian and Raphael. It's going to be a great session. Make sure you guys continue to tune in for more.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Wir schreiben den 19.01., wenn ihr unsere Folge hört. Die Divisional-Playoff-Runde ist gelaufen. Wir hatten, jetzt muss ich überlegen, vier Spiele waren noch, genau. der Buff-Sol wird sich gefreut haben. Buff Soul, Buffalo Soldier, wurde aufgeklärt. Also, wie ging's dir, Raphael? Hast du dich auch über das eine oder andere Ergebnis oder Spiel gefreut?
Man kann, glaube ich, sagen, dass die Spiele jetzt, ja, die waren jetzt nicht so, waren jetzt keine Feuerwerke, ne? War, glaube ich, mehr Spannung aufgrund der, also der Playoff-Situation, das Do-or-Die-Spiele. Aber so richtig geil waren die Spiele jetzt, glaube ich, alle nicht so, aber ja, ich, für mich ist Football eigentlich einfach auch der beste Sport überhaupt, ne? Diese ganze Konstellation von Offense, Defense, Quarterback funktioniert nicht ohne O-Line, ohne Receiver, diese ganzen vielen Positionen, Vierviertel Adjustments. Also für mich ist Football einfach die geilste Sportart und deswegen fand ich die Spiele natürlich auch trotzdem geil, aber sie haben mehr von der Spannung gelebt als vom tatsächlichen Spielerlebnis, würde ich mal sagen.
Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich habe irgendwo abfällig schon mal die Bemerkung gemacht, ich bin froh, wenn es rum ist mit dem Super Bowl, aber ganz so schlimm ist es natürlich nicht.
Ja,
aber
dann musst du natürlich bedenken, das ist eine lange Offseason, ne, die kommt.
Ja.
Das ist wirklich, ja, froh, kann man da, glaube ich, nicht sein. Ne?
Ja, das wird wieder ganz schrecklich, das könnte ich dir sagen. Aber
letztes Jahr hatten wir wenigstens die XFL, ne? Die haben wir ja dieses Jahr nicht. Auch wenn sie nicht lange war, hatten wir die wenigstens.
Das stimmt, ja. Es gibt gar nichts Alternativmäßiges, das ist ein bisschen blöd. Doch, es gibt irgendeine Liga, habe ich letztens bei Twitter mal gelesen, wo Fans die Aufstellung machen können und so. Da muss ich mich nochmal reindenken. Vielleicht ist das was für uns, aber ja, ich vermute mal, es wird nichts geben. Deswegen, ja, genießen wir das, solange wir es noch können. Ne? Also, wer hätte auch gedacht, dass Kansas City das spannendste aller Spiele wird? Das, ja, war ja der Tatsache dann unter anderem auch geschuldet, dass Patrick Mahomes sich da verletzt hat. Glaubst du, der kommt nächste Woche wieder? Weil wenn nicht, dann ja, wird's wieder irgendwie ein blödes Spiel.
Ja, der, vielleicht können wir ein bisschen auf die Spiele eingehen. Er kommt wieder, also er ist im Concussion-Protokoll, obwohl er anscheinend irgendwie nur einen Nerv eingeklemmt hatte oder irgendwie sowas. Also die Tests sind wohl positiv gelaufen. Also eine richtige Concussion hatte er irgendwie anscheinend gar nicht. Hatte man ja auch im Play gesehen, dass er gar nicht mit dem Kopf krass aufgekommen ist oder ja, der Gegner ihn gar nicht mit dem Kopf irgendwie berührt hat oder so. Das heißt, irgendein Nerv ist eingeklemmt, da soll alles gut sein, aber er ist halt trotzdem in diesem Concussion-Protokoll. Das heißt, wir werden erst Samstag, denke ich mal, erfahren, ob er spielt. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass er spielt, ne? Definitiv. Aber ja, du hast gesagt, das Spiel hat natürlich dann am Ende wahrscheinlich ja die größte Spannung gehabt, weil Chad Henne dann reingekommen ist. Was sagst du so allgemein zum Spiel? Wie ist da deine Meinung? Ich glaube, der große Aufreger war auch dieser Fumble in der Endzone, der gleichbedeutende Touchback. Was ist da deine Meinung zu dieser Regel? Die wurde ja auf Twitter ganz schön ja negativ dargestellt. Ich habe da so, glaube ich, vielleicht eine exklusive Meinung. Aber was ist deine Meinung zu dieser Fumble-Regelung Touchback?
Ja, also mir ist eigentlich scheißegal. Ich bin da relativ leidenschaftslos. Also mein Take dazu ist, solange der Receiver weiß, es gibt diese Regel, ist der Receiver halt selber schuld, wenn er da irgendwie zum Touchdown extenden will und dann hat er halt Pech gehabt. Ne? Das Einzige, was nervt, ist halt diese Ungleichbehandlung. Ne? Die eigentliche Frage, die man sich ja stellen muss, ist nicht, ist die Regel gut oder nicht, sondern warum dürfen Spieler im Feld fumblen und kriegen den Ball wieder, also wenn er out of bounds geht, während dann in der Endzone, wenn der Ball out of bounds geht, die Defense den Ball kriegt. Also eigentlich müsste, also mir ist nur wichtig, da eine allgemeine Regelung zu finden, weil ich finde es auch schwachsinnig, die Endzone, das wird ja auch von einigen dann gesagt, als Sonderstatus irgendwie hervorzuheben. Für mich muss es da nur eine einheitliche Regel geben. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn ich fände es sogar besser, wenn Fumble, die out of bounds gehen, im Feld auch der Defense, also auch zum Turnover führen, ne? Warum nicht? Also hätte ich überhaupt kein Problem mit, weil für mich macht es keinen Unterschied, ob man jetzt zum First Down extendet oder eben zum Touchdown extendet, weil im Endeffekt der Prozess, also das ist dasselbe Vorgehen, dasselbe Ziel, alles dasselbe. Mhm. Und dementsprechend, für mich muss es dann nur eine einheitliche Regel geben, weil so wie es gerade ist, diese Ungleichbehandlung, ist es halt blöd. Mhm. Deswegen führt es wahrscheinlich auch zu diesem Aufruhr. Aber wie die Regel letztendlich ausgelegt wird, ist mir vollkommen egal, solange der Receiver sie kennt und dementsprechend handeln kann.
Ja, stimmt, hast du recht. Also es gibt ja auch diese Bill Belichick Clause, ne, dass die Receiver das nicht dürfen. Auch richtig geil auf jeden Fall von Belichick, dass er da weiß, ey, so bringt nichts, weil dann ist es ein Touchback.
Ja, es ist vor allem auch ein irgendwie viel Risiko für wenig Ertrag. Ne? Also was wäre passiert, wenn er nicht extended hätte? Irgendwie auf der 2-Yard-Line oder so? Dann hättest du halt 4-mal die Chance gehabt, Nick Chubb einfach rennen zu lassen und der hätte mit Sicherheit irgendwie 2 Yards geschafft.
Genau, das ist, ja, genau. Also das ist auch so mein Problem, was ich so sehe. Auf der einen Seite verstehe ich jeden, der sagt, ey, okay, das ist eine harte Regel, dass es da ein Touchback gibt. Aber ich frage mich halt, wie man irgendwie einen Fumble an einer beliebigen Stelle auf dem Feld gleichsetzen kann mit einem Fumble out of bounds in der Endzone. Weil, ich meine, stell dir mal vor, jedes Diving für die Endzone wäre quasi geschützt, wenn die Offense irgendwie nach dem Fumble den Ball behält an der 1-Yard-Linie. Dann wäre das ja total easy, dass man jedes Mal divet, ne, dafür. Also das würde irgendwie keinen Sinn machen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch irgendwie so ein Sack in der Endzone bedeutet halt ein Safety für 2 Punkte. Ein Fumble Recovery in der Endzone bedeutet 6 Punkte. Also warum, weißt du, also ein Sack oder Fumble Recovery auf jedem anderen Teil des Feldes bedeutet entweder Raumverlust oder Turnover, aber halt keine Punkte. Ne? Und wenn man diese Regel ändert, also dieses, wenn der Out of Bounds in der Endzone geht, wenn man das ändert, muss man auch meiner Meinung nach die Safety-Regel ändern oder jedes Play in der Endzone ändern.
Ja, das sowieso. Ja, das
stimmt, ja. Da gelten halt andere Gesetze, ne? Also deswegen verstehe ich gar nicht diese harte Aufregung auf Twitter, weil dann muss man halt irgendwie, wie du schon sagst, man muss halt gleichberechtigt auch die anderen Regeln beachten, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, mit dem, ich hatte gesagt, es für mich genießt die Endzone keinen Sonderstatus irgendwie. Deswegen, ja, wäre ich auf der Seite, ja, dann muss man eben auch das mit dem ganzen Safety-Quatsch und allem anpassen, ja. Mhm. Aber wie gesagt, wie man es letztendlich macht, ist mir egal, Hauptsache eine einheitliche Regel und ich sehe überhaupt nicht diesen Anlass für diese Diskussion. Also wäre es jetzt kein Playoff-Game gewesen und wäre es jetzt nicht so ein polarisierendes Game gewesen, weil entweder magst du die Chiefs halt, weil du den Sport liebst, ne? Oder du hast die Chiefs halt, weil sie einfach gut sind und du irgendwen hassen willst.
Es war halt ein bedeutendes Play, ne? Das wäre glaube ich, dann ein One-Score-Game gewesen, wenn das ein Touchdown gewesen wäre. War, glaube ich, sehr bedeutend. Dann wären sie nochmal richtig drangekommen. Sind sie im Endeffekt ja sowieso, weil Mahomes dann rausgegangen ist und die Chiefs auch keinen großen Vorsprung sich ergattern konnten, wenn man ehrlich ist, ne? Also die Browns-Defense hat es ganz gut gemacht, ne? Aber es war halt auch ein wichtiges Play. Und dass dann am Ende so eng noch wurde, ey, das war echt auf jeden Fall krass. Ich hab voll geschwitzt, obwohl ich jetzt kein Fan bin der Chiefs, ne? Ich hätte halt nur Bock auf eine Mahomes Dynasty, aber ich habe echt hart geschwitzt und war am Ende dann froh, dass Andy Reid, die geile Sau, einfach seine riesigen Eier auf den Tisch gelegt hat und gesagt, ey, 4. und 1 an der eigenen 48-Yard-Linie mit deinem Backup-Quarterback, easy, ich gehe dafür, Money und ciao, ciao, ne? Richtig geil auf jeden Fall.
Ja, alles andere wäre nicht gut gewesen.
Ja, gut. Ja. Wenn das dann schief geht, ne, dann sagt jeder, okay, hier, die kriegen jetzt an der 50 oder 48-Yard-Linie den Ball und machen dann einen Touchdown und ist Game Over. Dann wäre die Aufregung wahrscheinlich auch groß gewesen. Aber ich denke mal, das ist da auch wieder so eine Sache, ne? Process over Result, ne? Also man muss dafür gehen, klar. Weil wenn du das First Down holst, dann hast du halt das Spiel gewonnen und deswegen war es natürlich der richtige Call. Aber dass du das dann auch so mit Chad Henne, mit dem Backup-Quarterback, da muss man einfach sagen, das ist einfach Andy Reid ist einfach eine geile Sau. Also nicht viele Headcoaches hätten das gemacht, ne?
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, Henny hat auch eine ganz, also bis auf diese, das war echt eine ugly Interception, aber bis
ich glaube, PFF hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat irgendwie gesagt, der und der Cornerback, oder langer Pass von Chad Henne auf den und den Cornerback, der frei irgendwie in der Endzone den Ball fängt. Das war richtig, also das war echt ein Katastrophenplay, ne? Nee,
aber ansonsten hat er seine Sache ja wirklich, muss man sagen, echt hervorragend gemacht, ne? Das sah schon gut aus, von daher, ja. Also ich hoffe natürlich, dass Patrick Mahomes nächste Woche wiederkommt gegen die Bills. Mhm. Apropos Bills, ne, ja, die Josh Allen Regression, die hat nicht lange auf sich warten lassen, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, wenn der Wind nicht gewesen wäre, ne? Also da waren schon bei Josh Allen auch also wenn Chetany ugly throws macht, dann war das von Josh Allen schon boah, das war schon echt super hässlich, da teilweise auf Deep Balls die Leute 3 Meter zu überwerfen. Aber ja, ich gestehe ein, es war viel Wind im Spiel.
Mhm, ja. Hat man auch beim letzten Play von Tyler Huntley gesehen, ne? Dass er den da so
hart überworfen hat. Hallo.
Ja, ich habe auch gedacht, ne, den hätte der bringen müssen. Bei dem Hype, den der Templer da gegeben hat, hätte den eigentlich bringen müssen, trotz Wind. Aber es war, glaube ich, auch viel Wind geschuldet, dass Huntley den da nicht anbringen konnte. Ne?
Ja.
Das wäre wahrscheinlich ein Walkaway-Touchdown gewesen. Ne?
Ja. Sag mir, wie geil Tyler Huntley ist.
Mega geil.
Ja, sehr gut. Leider jetzt nicht mehr zu sehen. Die Ravens sind raus. Ne? War auch eine... Ja, zu einer 3-Punkte-Vorstellung kann man jetzt nicht so viel sagen. Gut, mit Tucker wäre es halt irgendwie eine 9-Punkte-Vorstellung gewesen, aber ob das jetzt viel besser ist, keine Ahnung. Auch geil, ne?
Bei so einem Wind so oft zu kicken, ja. Und jeder geht daneben, aber Hauptsache trotzdem probieren.
Ja, klar.
Richtig geil. Ja. Aber ja, man kann, glaube ich, sagen, war halt irgendwie ugly Start von den Ravens. Sie haben nichts auf die Reihe bekommen, nichts hat funktioniert. Passing Game war unterirdisch. Die Box war immer voll, ne? Da hatte es Lamar Jackson und das Running Game sowieso schon schwer. Er hätte mehr Passing Game von Lamar benötigt. Da muss von ihm auf jeden Fall der nächste Step kommen, nächstes Jahr. Natürlich muss man im Draft die Wide Receiver Position auch wieder adressieren, so wie letztes Jahr quasi auch. Also, da müssen die Ravens irgendwas draufpacken. Letztendlich war es auf jeden Fall ein nie gefeierter Sieg für die Bills, ne? Die übrigens ganze 9 Rushing Carries von Running Backs hatten. Und
siehst du, das wollte ich mir noch angeguckt haben.
Und wenn man bedenkt, dass sie das ganze Spiel über geführt haben, ne, dann ist das auf jeden Fall richtig krank.
Mist, ich wollte mir die Pass-Run-Ratio noch angucken, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, dass die Bills 100% gepasst haben, was ich ziemlich geil fand.
Ja, ich glaube, die hatten bis zum dritten Viertel, hatten die, glaube ich, einen Rushing-Attempt oder so.
Ah, okay.
Das ist so krass.
Dann hat mein Gefühl mich nicht getrübt. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Ja, was stand sonst noch an? Die Packers haben gegen die Rams gewonnen. Das ist jetzt auch wenig überraschend irgendwie. Ich hatte ja, also doch schon. Du hast ja letzte Woche einen Case gemacht für die Rams-Defense, für Jalen Ramsey. Und ich habe unter der Woche noch zu dir gesagt, hey, das wäre schon ganz geil, wenn irgendwie Jalen Ramsey Devonta Adams komplett aus dem Spiel nimmt. Hat er ja auch. Also wenn Devonta Adams gegen Jalen Ramsey gespielt hat, dann war das auch so. Hat er nur leider nicht immer. Und ja, die Packers haben halt irgendwie was draus gemacht, ne? Und die Rams hatten halt Goff.
Ja, so kann man es, glaube ich, auch zusammenfassen, ne? 32-18 ist schon recht deutlich. Ich hätte das Spiel gerne mit Cup gesehen und mit einem fitten Donald. Das hätte, glaube ich, auch noch ein bisschen was schon stark beeinflusst. Donald war ja nicht ganz fit, war sehr viel auch an der Seitenlinie. Cup war gar nicht dabei. Aber egal, sei es drum, ne? Man muss schon sagen, dass die Designs von Matt LaFleur einfach richtig geil sind. Green Bay war richtig effektiv im Run, im Short-Passing-Game richtig effektiv. Die haben alles ausgenutzt, was die Rams denen angeboten haben. Rodgers ist einfach unfassbar gut zurzeit. Ich weiß nicht, ob der schon mal besser war in seiner Karriere. Vielleicht, ne? Gab es das MVP, wo der vielleicht ein bisschen besser war. Aber am Ende hatten die Rams 0 Chancen und die Packers waren auf jeden Fall eine Nummer zu groß. Und ich bin super gespannt auf die Packers, ne? Also ich gönn's denen von Herzen, ne? Ich gönn's denen richtig krass, außer halt den Packers-Fans nicht. Aber den Packers an sich, den gönn ich auf jeden Fall. Die Packers-Fans, die haben mich schon wieder richtig aufgeregt auf Twitter, aber das ist eine andere Sache.
Okay, was haben die Packers-Fans auf Twitter gemacht?
Du weißt doch, wie Football-Fans, die sind ganz komisch. Also die nehmen alles in Schutz, was die Organisation macht, ne? Und die Packers-Fans sind natürlich auch richtig rattig und sagen, ey, guck mal, ihr habt uns so fertig gemacht, oder die Analysten haben uns so fertig gemacht, dass wir keinen Wide Receiver genommen haben und wir brauchen keinen Wide Receiver und wir sind die geilsten und was war mit euren Takes und hin und her und verstehen dabei gar nicht. Die Takes
sind immer noch vollkommen richtig.
Genau, verstehen dabei gar nicht, dass es verstehen dabei nicht, dass es trotzdem besser wäre, hätte jetzt Rodgers weiß ich nicht, wer jetzt danach gegangen ist, in Ayuk oder so, ne? Wäre halt besser als ein Dillon gewesen.
Ja, dem ist so. Habe ich ein Spiel vergessen? Ja, genau, ein Spiel habe ich vergessen. Die Bucks gegen die Saints. Und da hat Sean Payton natürlich komplett verkackt. Ja. Weil wenn du Drew Brees mit der Leistung nicht runternimmst und den Goat spielen lässt, dann fährst du dann Franchise halt voll vor die Wand.
Ja. Wie krass bist du abgegangen beim Winston-Touchdown? Ich glaube, Adrian hat irgendwie getweetet, das bessere Taysom Hill-Paket. Ich glaube, irgendwie, das waren so die Worte.
Ja, ich hab's leider nur in der Condensed Version gesehen. Ich hab's gar nicht registriert, dass es James Winston überhaupt war. Und irgendwann, ich schalte ja mein Handy nie ein, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Und dann habe ich mein Handy übrigens auch, deutsches Wort, ne? Gibt's im Englischen nicht, das regt mich so auf. Das, ja, Also Smartphone. Mein Smartphone mach ich nie an. Dann habe ich mein Smartphone angemacht und dann ging es irgendwie voll ab mit Jameis Winston News und ich dachte mir, kam der irgendwie nochmal rein gegen Ende? Und habe dann erst gerafft, dass der diesen Touchdown Pass geworfen hat. Und danach bin ich natürlich abgegangen.
Ja, ganz Twitter ist abgegangen. Richtig geil. Du hast nur Jameis Winston Tweets gelesen. Richtig lustig. Ja, Fun Fact auf jeden Fall. Winston hat 6 Fantasy-Punkte gemacht und Breece hat 3,66 Fantasy-Punkte gemacht.
Also. Ja, wie wäre das Spiel wohl ausgegangen, wenn Jameis Winston komplett der Starter gewesen wäre?
Ja, auf jeden Fall anders, ne? Also du hast gesehen auf jeden Fall, dass es Breece ja letztes Spiel ist, weil der kann auf dem Niveau nicht mehr weitermachen. Du siehst es ihm leider an. Ist natürlich schade für ihn als Legacy so abzudanken, ist natürlich bitter, aber das war komplett grottig, ne? Also 34 Passversuche, 134 Yards, 19 Completions, ein Touchdown, 3 Interceptions und was für welche. Also das hat mir schon teilweise sogar leid getan, ne? Irgendwie so minimal.
Die auf Kamara war Kamara die geilste. Da hat Kamara, glaube ich, schon gedacht, Jameis Winston ist drin und ich laufe einfach
der
mal.
Der läuft einfach downfield. Wusste aber gar nicht, dass der nicht weiter als 10 Yards laufen darf. Das war ja natürlich ein Fehler von Kamara, also ganz klare Sache. Ne?
Ja, klar.
Das ist natürlich ganz klar. Aber ja, was ich natürlich noch ansprechen muss, ist Michael Thomas mit 0 Catches. Ne?
Ja.
Wo siehst du den eigentlich in Dynasty? Ich habe viele Michael Thomas Trade-Requests bekommen auf Twitter, die ich jetzt natürlich jetzt auch nicht öffentlich vorlesen und beantworten will, aber wo siehst du Michael Thomas? Ne? Ich meine, Breece hört auf, wer macht weiter? Ist es Winston? Also holen sie ihn zurück? Ist es Taysom Hill? 27 Jahre alt Michael Thomas, ich denke mal dann vielleicht 28 Ende des Jahres irgendwann. Wo siehst du Michael Thomas in Dynasty?
Ja, also wir werden ja noch eine Buy-Low-Sell-High-Folge machen, denke ich, vor der Pause. Da in die Kategorie würde Michael Thomas wahrscheinlich drunter fallen, weil Michael Thomas ist halt immer noch ein hervorragender Wide Receiver. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, den irgendwie downzugraden. Also
ja, ein bisschen muss den schon downgraden, ne? Also war wahrscheinlich ein Top-3-Wide Receiver für dich. Ist der immer noch ein Top-3-Wide Receiver in Dynasty für dich?
Für mich ist er weiterhin Top-5 auf jeden Fall. Okay, also okay. Ich drafte ihn, wenn ich jetzt Startup hätte, immer noch in den Top 5 wahrscheinlich, ja.
Ja, das kommt ungefähr hin, müsste ich mir jetzt ein paar
Also es gibt vielleicht Gründe, um ihn auch irgendwie auf 8 oder was weiß ich zu packen, aber ja, also ja, für mich denke ich schon Top 5, also mindestens mal Top 10 auf jeden Fall.
Genau. Sagen wir mal, Top 10 ist er auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, Top 5 kann man definitiv auch gut Argumente finden, aber Top 10 ist er allemal und lasst euch da auf jeden Fall nicht irgendwas anreden bezüglich Michael Thomas. Ist immer noch ein Top-Wide Receiver und da wird auf Quarterback auf jeden Fall was anderes stattfinden als wie heißt er nochmal hier, der Rushing Quarterback, der Running Quarterback, Taysom Hill, genau.
Taysom Hill.
Da wird auf jeden Fall was anderes stattfinden als Taysom Hill. Also von daher macht euch mal da keine großen Gedanken und nächste Woche wird, ja gut, wenn du den jetzt schon genannt hast, dann kann ich ihn ja nicht mehr nehmen, aber nimm du mal Michael Thomas als bei Low, ich bin da ganz
bei. Oh, nee, so wichtig ist er mir jetzt nicht.
Ja, okay. Ja, ist auf jeden Fall mindestens mal ein Top 10 Wide Receiver in Dynasty,
ja. Ja, ich glaube schon, dass sie die Taysom Hill Experience weiter durchziehen werden. Boah. Und mir graut's da echt vor. Vor allem, also die Saints sind ja jetzt erstmal für 5 Jahre oder so komplett cancelled, ne? Also irgendwie minus 100 Millionen an Cap Space. Dadurch, dass Drew Brees auch noch im Vertrag ist und also ich weiß nicht, wie die nächstes Jahr irgendwas reißen wollen. Keine Ahnung.
Ja, das wird echt ugly, ja. Das
aber wir schweifen wieder zu sehr ins Real NFL Getalke ab.
Ist ja auch wichtig für einen Kamara, ne? Wenn wir jetzt sagen, die werden nächstes Jahr kein Contender mehr sein. Wir wissen alle, dass um Top Running Back zu sein, musst du halt auch in der Top Offense spielen. Und wenn sie das nicht mehr sind, ist das schon auch wichtig Fantasy-wise. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass Kamara Top 20 Running Back ist, aber das wird dem auch wehtun, wenn Taysom Hill zum Beispiel wirklich Quarterback ist. Dann wissen wir alle, was für Zahlen Kamara aufgelegt hat. Ne? Also von daher ist das schon auch Fantasy-wise sehr wichtig, dass sie da einen vernünftigen Quarterback hinstellen. Ne?
Naja, wir hoffen auf Jameis Winston, glaube ich, geht zu Pittsburgh. Das wäre das einzig Richtige. Aber wir hoffen auf was Ähnliches. Also da wird schon irgendwas drin sein.
Und sonst, was sagst du zu Tampa Bay? Die waren ja irgendwie, ich hatte schon ein bisschen mehr erwartet von denen. Also,
ja.
Also diese Kombination Arians und Brian Leftwich, die macht mir echt Sorgen. Ne? Also das sind wirklich zwei Coaches, die ich so als Franchise-Fan nicht haben möchte. Was sagst du at Green Bay? Gibst du denen eine Chance oder sagst du, okay, Green Bay ist zu stark?
Ich gebe denen überhaupt keine Chance.
Ja, ich bin...
Wir kriegen jetzt natürlich noch Vita Vea wieder, habe ich gerade eben gelesen. Der könnte von IR reaktiviert werden. Hatten ja jetzt auch Devin White wieder da. Gut, der bis auf die Interception hat er wahrscheinlich wieder nicht viel gemacht. Also, keine Ahnung. Aber
James Weber hatte irgendwas getweetet, das war richtig lustig. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber irgendwie sowas wie, ja, die meisten sehen ihn als Player of the Match oder so und der wird wahrscheinlich irgendwie ein Grade von 60 bekommen bei PFF und alle fragen sich dann, warum.
Oh, er hat, glaube ich, sogar ein 80er oder 90er Grade. Oh, also irgendwas okay, richtig okay, hohes bekommen. Okay, krass. Wobei natürlich, kann man so stehen lassen von James. Yeah. Ja, Vita Vea wieder da, keine Ahnung. Also, ja, aber trotzdem, irgendwie, das, was ich von den Bucks sehe, gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich weiß es nicht. Also, die haben mal ihre Höhen, ne? Ich kann es gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber dieses Pounden von Leonard Fournette, das hat mich schon wieder den Rest gegeben. Also,
ja, das ist krass. Boah. Ja, das ist echt krass. Vor allem, also erstmal natürlich krass, dass die auf Early Downs so viel laufen. Das nimmt dir natürlich eine große Waffe weg, weil...
Ja, mit den Receivern, Raphael.
Genau, ne, die haben halt unfassbares Wide-Receiver-Material und wenn du da läufst in Early Downs, dann bringst du dich auf jeden Fall immer in schlechte Situationen. Und vor allem, wenn du dann halt deinem schlechteren Running Back auch noch so oft den Ball gibst. Ne? Also Ronald Jones war ja deutlich besser und hat... Also Fournette hat ihn ganz klar outcarried. Also muss man auch nicht verstehen, ne? Aber... Ja, ich bin super gespannt. Ne? Also ich glaube, die besten vier Teams sind, glaube ich, jetzt aber auch weitergekommen, so insgesamt. Also ich habe da auch was auf Twitter gesehen, von wegen irgendwie die restlichen vier Teams sind Erster, Dritter, Achter und Neunter in Neutral Script Early Down Pass Rate und Erster, Zweiter, Vierter und Fünfter in EPA per Dropback. Also besten vier Teams, glaube ich, jetzt auch durchgekommen.
Ja, ich hätte ja eher die Saints als die Bucks gesehen, also bin ich auch ja, immer noch echt? Bei.
Naja. Ja, mit dem Quarterback ist halt schwierig, ne?
Ja, das ist es halt, ja. Also mit Winston wäre deine Prognose eingetroffen, Super Bowl-Sieg und ja, Sean Payton hat's verkackt.
Er hätte 100% mindestens mal im dritten, vierten Viertel oder nach der zweiten Interception hätte er meiner Meinung nach safe Winston bringen müssen, weil du musst einfach dein Team in die bestmögliche Gewinnsituation bringen.
Yo.
Und das war einfach nicht der Fall. Ne? Brees war wirklich unterirdisch. Und da bringt es auch nichts, wenn dein Quarterback irgendwie All-Time-Passing-Leader ist und der eine Legacy hat und der irgendwie die Saints als Stadt aufgebaut hat und irgendwie ein Heilsbringer ist und was weiß ich. Da musst du einfach an dein Team denken und da musst du ihn benchen. Ne?
Ja, da habe ich auf Twitter auch, ich will keinen Blame, ich weiß den Namen zum Glück auch nicht mehr, gelesen von wegen, man kann ihn nicht benchen, weil er damit ja sein Legacy zerstört hätte, Sean Payton Brees Legacy zerstört hätte und so ein Schwachsinn. Mhm. Also wenn du entweder willst einen Super Bowl gewinnen oder entweder du willst halt gewinnen, den Kahn vor die Wand fahren, ne? Und ja, Sean Payton hat den Kahn halt vor die Wand gefahren und hätte es besser machen können.
Absolut, absolut.
Ja.
Was sagst du zum anderen Spiel der Conference Championship Round? Bills, Chiefs? Also wir legen uns fest bei Buccaneers gegen Green Bay, dass Green Bay haushoher Favorit ist.
Ja, klar. Ja, und dann werden die Packers halt trotzdem von den Chiefs im Super Bowl, also ja. Das Wort kann ich jetzt nicht sagen, aber werden überwältigt sein, werden sie, wenn sie gegen die
überrannt.
Chiefs antreten. Ja, sie werden überrannt, ja, von Kleider Utilia, ja.
Genau. Ja. Da hat man ja auch gesehen, ne? Daryl Williams auch, generational talent wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, hey. Ja, gut, hätten wir die Spiele durch. Also wir legen uns fest, Kansas City Chiefs und Green Bay Packers wird der Super Bowl.
Ist aber auch ein geiler Super Bowl, muss ich sagen. Zwei hardcore gute Offenses, ne?
Ja, du hast es ja schon vor Wochen mal gesagt, dass das dein liebster Super Bowl wäre. Ich war ja Saints gegen Chiefs und kann mit den Packers aber jetzt auch ganz gut als Football-Team leben. Und ja, von daher bin gespannt. Also gut, soweit sind wir natürlich noch nicht. Es kann ja immer was Unvorhergesehenes passieren, aber ja. Freue mich auf jeden Fall drauf. So, dann hätten wir die Spiele auch abgehakt. Nico Schofield hätte das. Nee, wie hieß er? Michael Schofield von Prison Break oder so.
Michael Schofield.
Michael. Hätte es nicht besser analysieren können, das Ganze?
Erklär mir den Bezug von Michael Schofield zu Football. Oder war das jetzt einfach nur
analytisch? Nee, der ist ein analytischer Typ. Der hätte es nicht besser analysieren können, weißt du? So.
auf jeden Fall.
Kam mir gerade in den Sinn. Ich weiß auch nicht. Also,
Ich habe auch nie verstanden, was es bringt, wenn man das quasi die Gefängniskonstruktion auf dem Rücken hat. Aber das fand ich so ein Feature, was irgendwie keinen Sinn gemacht hat. Weil er das ja sowieso gebaut hat und mitentwickelt hat und so. Warum dann noch tätowieren? Aber okay.
Ja, lassen wir das so stehen. Bevor wir in das Thema einsteigen, kurz zur Planung der kommenden Folgen. Wir werden jetzt noch 3 Folgen machen, unter anderem, wie eben schon gesagt, ne, Buy, Sell in Dynasties, und werden dann zum Super Bowl, also nach dem Super Bowl, am 9.2. für einen Monat bis zum 9.3. in die Pause verschwinden. Da ist übrigens auch Handball-WM. Die Zeit könnt ihr hervorragend nutzen. Ich bin totaler Noob. Ich hoffe, die ist dann auch immer noch und ihr könnt die gucken. Kannte mal Handballspieler. Torben Matzken, schöne Grüße. Naja, auf jeden Fall ist die Handball-WM, die könnt ihr gucken. Und 9.3. sind wir dann wieder wie gewohnt für euch da mit der Draft-Preview und allem möglichen.
Free
Agency ist vor allem erstmal auch, genau. Ja. Also da werden wir auch wieder spannende Gäste haben. Ja, lasst euch überraschen. Wir fahren auf, kann ich sagen.
Aber 3 Wochen habt ihr uns jetzt noch, auf jeden Fall.
Das sowieso, ja, das sowieso. Ich habe jetzt, bevor die News kommen, noch ein questionable Quote für dich.
Oh, okay.
Das ist sogar ein deutsches Quote. Jair Alexander ist der beste Cornerback nach den Statistik-Rankings.
Okay.
Keine Pointe. Das kam von Björn Werner bei einer Einblendung von PFF-Grades bei RAN. Okay, anscheinend finden das nur Nerds lustig, dass die Statistik-Rankings da nicht bekannt sind, aber gut, sei es drum. Dann kommen wir eben doch ganz noch schneller zu den News als uns lieb ist.
Okay, nice, okay.
Ja, also, ja,
okay. Was hätte er an Stelle sagen sollen, müssen?
Ja, also man muss doch als Experte die PFF-Rankings kennen und wissen, dass es keine Statistik-Rankings sind.
Ja, okay, also er hätte sagen können, laut Coverage oder sonstiges ist er.
Ja, irgendwie sowas. Also man hat schon gemerkt, da, ja, wenn er weiß nicht, was PFF ist.
Aber ich mag den ja sehr, ne?
Ich weiß.
Ich finde ihn ja geil, deswegen, wir machen hier auf jeden Fall keinen Björn Werner-Rant oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall geiler Typ.
Ja, dementsprechend kommen wir zu den News. Und da haben wir einige Coaching-Verpflichtungen auch, doch bevor wir da einsteigen, gibt's auch ein bisschen was zu Playern. Und das, ja, große Thema, was alles überschattet, der letzte Verbleibende, der Last King in Texas, Deshaun Watson, will definitiv weg, Raphael. Wir haben ja letzte Woche schon kurz darüber berichtet, dass er weg will, dass das Gerücht im Raum steht, aber jetzt ist es wohl, es erhärtet sich ja immer mehr. Auch, dass die Dolphins da im Gespräch sind. Was sagst du weiterhin dazu? Sollen wir das überhaupt behandeln? Weil noch ist ja nichts fix. Aber ja, deine Meinung würde mich schon mal interessieren.
Ja, ich denke schon, dass man das behandeln kann. Ist doch eine fette News auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ein Franchise-Quarterback oder einer der besten Franchise-Quarterback, für mich der zweit-valuablste Quarterback auf dem Markt, den es so gibt von allen 32 Teams, was so Alter betrifft und Vertragssituationen hin und her. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Quarterback ich lieber hätte, um meine Franchise drumherum aufzubauen, als Deshaun Watson. Also Mahomes mal ausgeklammert, ist für mich Deshaun Watson da die Nummer 2. Mhm. Und ich hatte das so ein bisschen süffisant auf Twitter gesagt, dass jede Franchise da draußen, die es gibt, sollte für Watson oder Ressourcen sammeln, um Watson zu holen, denen alles geben, was es gibt, außer halt die Chiefs, weil so ein Quarterback, der will weg, also das ist unfassbar, der hat ja auch einen guten Vertrag, also einen bezahlbaren Vertrag, und wenn ich mir jetzt mal die ersten 3 Teams angucke, die halt frühe Picks haben, ne, mit Jaguars, Jets und Dolphins, also alle 3 von denen sollten meiner Meinung nach mindestens mal ihre ersten beiden First Rounder abgeben, irgendwas Second Round mäßiges und nächstes Jahr noch irgendwas, und ich glaube, dass die Dolphins da echt gut im Rennen sind, weil sie halt einen großen Vorteil gegenüber den Jets und den Jaguars haben, weil sie halt noch Tua draufpacken können. Also sie können Tua abgeben, den 3. Pick, den 18. Pick und dann halt nächstes Jahr auch nochmal vielleicht einen First und Second Rounder, und dann haben sie einen ganz klaren Vorteil gegenüber den Jets und den Jaguars.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es ganz genauso wie du. Also wenn 30 Teams nicht schon bei den Texans angerufen haben und gefragt haben, was sie wollen, dann weiß ich auch nicht weiter. Also wenn mir einer sagen würde, gib mir Murray und zwei, also den First dieses Jahr und den First nächstes Jahr, ey, ich würde Murray mit einer Schubkarre nach Texas fahren.
Ja,
ich würde sofort machen, ne?
Ja, ich finde auch, du musst zumindest mal, egal welchen Quarterback du gerade hast, ob du einen Murray hast, ob du einen Joe Burrow hast, ob du, keine Ahnung, wen du hast, wenn du einen jungen, guten Quarterback hast, musst du überlegen und sagen, ey, hier, wir geben dir den und den plus noch einen First-Rounder, gib uns Watson, weil er ist für mich, ja, wie schon gesagt, also, der würde wahrscheinlich dieses Jahr im Draft an zweiter Stelle gehen.
Ja, auf jeden, also, ja, nach Patrick Mahomes halt, ja, genau. Also, das sehe ich genauso, und danach ist auch ein herber Drop-Off für mich.
Ja.
Und dementsprechend, ja, 29 Millionen per Year hat er noch auf seinem Contract, ne? 21 nur ein Cap-Hit von 10 Millionen. Also, ja, die Dolphins, ich habe es letzte Woche schon gesagt, 3 First-Rounder plus Tua, weg mit allem, was ich gerade gesagt habe, und Watson her. Also, ja. Ich sehe da überhaupt kein, ja, muss. Ja.
Und was das heißen würde für einen Devonta Parker zum Beispiel, ne? Das wäre richtig Yo. Money, ne, für den. Yo. Und was das heißen würde für einen Cooks und für einen Will Fuller, gut, der ist jetzt, geht in die Free Agency, aber für einen Cooks und für alle Texans, Spieler, also wirklich, also wie kann man die Franchise so an die Wand fahren? Ne? Ich meine, dieser neue GM, Pelissero ist dieser eine Twitter-Boy, der News-Boy, ich habe wieder vergessen, da von den Patriots, der neue GM, was soll, der kann ja direkt wieder gehen, was soll er mit dem Team machen? Und die haben ja nicht mal einen Headcoach, ne? Also Headcoaching, Posten, also super unattraktiv auch in Houston, ne? Da würde ich auch überhaupt nicht hingehen, wenn ich ein Bienemy wäre, der jetzt irgendwie immer noch auf dem Markt ist. Sind, glaube ich, noch die Texans offen und die Eagles, ne? Ich glaube, noch zwei sind
Eagles,
offen. Eagles,
Chargers, also gut, bei den Chargers gibt es auch Gerüchte.
Ne, Chargers ist durch. Der Defensive Coordinator oder? Von den Rams ist da.
Ah, okay, ja. Dann,
also Eagles
ja,
und...
Schade. Ich hatte, ja. Brian Daboll war da ja auch noch im spricht man ihn so aus, genau. Oder Daboll oder Daboll. Daboll. ja. War ja auch da im Gespräch, den hätte ich da tatsächlich lieber gesehen als
das Chargers. Das wäre geil gewesen für Herbert, ja.
Wir haben ja den ersten deutschen coolen Chargers-Fanclub gegründet. Safe. Deswegen
auf jeden Fall. Das wäre besser gewesen, aber ich glaube, mit dem Rams Defensive Coordinator ist das schon mal. Wobei ich verstehe gar nicht, warum man unbedingt immer Headcoach werden will, ehrlich gesagt. Also mittlerweile kriegen doch Coordinators sowohl offensive als auch defensive voll die Aufmerksamkeit. Also früher war es vielleicht so, dass du nur den Headcoach kanntest oder nur dem Props gegeben hast, aber mittlerweile kriegen die doch so viel Props und haben eigentlich sind ja, ich meine, die sind irgendwie auf ihrer Seite des Feldes so gut und können sich die ganze Zeit damit beschäftigen, warum noch ein Headcoaching, die Aufgaben eines Headcoaches noch haben wollen. Das, ich würde mir das gar nicht antun wollen, wenn ich ein krasser Coordinator wäre, dann unbedingt ein Headcoach zu werden.
Ja, kommt halt drauf an, ne? Also, ja, doch, ich hätte da, glaube ich, schon Bock drauf. Also kann schon jeden verstehen, der das dann macht.
Ja, ja, gut, klar, ich denke gar nicht auch. Aber ich meine, jetzt ein Robert Saleh, der jetzt irgendwie bei den Jets ist als Defensive Coordinator, der ist halt der Erste, der fliegt, wenn es nicht läuft, ne? Und dann denkst du dir auch so, okay, was, weißt du? Und wenn es gut läuft und die Offense krass ist, dann im schlechtesten Fall ist der OC dann der Head Coach irgendwie vielleicht nächstes Jahr oder so, ne? Also
ja, das, irgendwie. Boah, das ist ja, das wäre das Schlimmste, was allen passieren könnte. Ich weiß gar nicht, wer da gerade OC wird, aber war auf jeden Fall auch ein guter Name. Ah, verdammt.
Ja, LeFleur. Also der
ja, Bruder. Genau, Michael Fleur, genau. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der irgendwie schafft, Sam Darnold gut aussehen zu lassen, ne? Dann Saleh macht einen guten Job mit der Defense und alles ist tutti. Dann verlängern sie mit Sam Darnold und LaFleur kriegt irgendwo einen Headcoaching-Job und dann geht das ganze Spiel von vorne los, weil Sam Darnold eben doch nicht gut ist. Und ach, ey, naja, ja. Lassen wir das sein. Ja, ich habe eigentlich gedacht, die Houston Texans wären die interessanteste Headcoaching Destination, ja, alleine ja. Wegen Watson eben, ne?
Ja, ja.
Ja, ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. und die Befürchtung, die ich habe, oder also für die Texans natürlich nicht Befürchtung, sondern das Best Case wäre, wenn Joe Brady einfach, will ja anscheinend keiner haben, ne? Und wenn keiner Joe Brady haben will und die Houston Texans dann die letzte einzige bestehende Option sind, dann kriegen sie da einen richtig geilen Headcoach noch hingesetzt. Das wird mich ein bisschen abfacken. Aber ja, generell, keine Ahnung, Deshaun Watson will weg.
Aber was machst du mit diesem Team halt, wenn dein Quarterback geht? Also das, ne, klar, wenn du Tua bekommst dafür, dann hast du halt wenigstens was, womit du arbeiten kannst. Ne?
Dann draftest du trotzdem halt dann 3 Quarterback.
Kann man natürlich, ne?
Klar. Ach, kannst du ja, doch, du kriegst ja doch. Dann auch den dritten Pick. Ja, Entschuldigung, war ich jetzt gerade damit, ja, genau.
Aber dann kannst du wenigstens was machen halt, ne?
Ja, genau. Ja, gut. Wir sind
gespannt.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir bleiben gespannt und sind auch gespannt bei den Eagles, weil da sagen wohl, die Eagles-Verantwortlichen den Headcoach-Kandidaten, dass Wentz fixable ist. Hm. Was habe ich mir aufgeschrieben? SMF. Ich glaube, ich meinte SMH, shake my head, ne? Mhm. Also, was soll ich dazu sagen, Raphael?
Ja,
ist er fixable?
Krass. Na, weiß ich nicht. Wir wissen doch alle, in einem guten, freundlichen Quarterback-System ist jeder fixable, ne? Also, wenn der jetzt bei den Rams ist oder so, würde er wahrscheinlich auch nicht viel schlechter aussehen als Goff, ne? Von daher, so ein bisschen fixable ist er wahrscheinlich, aber er ist nicht der Franchise-QB, der Top-10-QB, den man sich erhofft hat wahrscheinlich. Also, von daher, ist auf jeden Fall eine erschreckende Aussage. Vor allem hat Jalen Hurts das ja gut gemacht in seinen Starts, also. Ja, ist natürlich wieder Money, einfach nur der einzige Grund, warum man den fixable so deklariert als fixable. Wenn er jetzt irgendwie nichts kosten würde, dann wäre der auf jeden Fall nicht ist fixable, sondern dann wäre der weg. Ja, von daher werden die sich da wahrscheinlich ein Eigentor schießen, ne?
Ja, oder es ist natürlich die Raphael-Taktik, dass man jetzt einfach Schefter und Rappaport sagt, hey, wir wollen, dass Wentz fixable ist, weil Wentz ist gut, um dann den Trade zu forcieren.
Das kann natürlich auch sein. Ne? Das ist ein Smokescreen, ja, das kann sein.
Ja. Aber gut, wir werden sehen, was passiert. Wir haben eine weitere News, und zwar will Gronk in 2021 wiederkommen. Macht er das auch, wenn sie den Super Bowl holen?
Das ist die Frage, ne? Ich denke, dass er trotzdem wiederkommt. Also, solange Brady da spielt, und Brady wird wahrscheinlich noch mindestens mal 2 Jahre spielen, würde ich
10 jetzt
mal
sagen. Ja.
Ja, 10 Jahre wahrscheinlich spielen. Also, so 2 Jahre, denke ich mal, wird er noch spielen, und in der Zeit wird Gronk wahrscheinlich noch irgendwie Bock haben, den einen oder anderen Touchdown zu fangen. Also, ist, glaube ich, fantasy-wise, ja, ne, halt irgendwie ein Tight End, der einen Touchdown macht, und dann ist gut, aber zu Tight Ends kommen wir später noch.
Ja. Dann noch, bevor wir zu den Hires kommen, Colts. Die Colts sind unsure about Marlon Mack, den M-Star. Was machen wir mit dem in Dynasty, Raphael?
Ja, Achillessehnenriss, ne? Unsure about resigning heißt eigentlich, dass sie mit ihm nicht mehr planen.
Ja, genau.
Bedeutet eigentlich, dass Jonathan Taylor halt wirklich, ja, auch da, eben wie Michael Thomas, den kann man sicherlich in den Top 5 in Dynasty haben, aber minimal, also mindestens mal auf jeden Fall Top 10 Running Back in Dynasty, Jonathan Taylor.
Ja.
Und für Marlon Mack, ja, heißt das nichts Gutes. Und ich weiß nicht, in der heutigen Medizin, da haben wir schon das ein oder andere Wunder gesehen, auch mit Emmanuel Sanders zum Beispiel, ne, oder andere Spieler, die von irgendwelchen Kreuzbandrissen besser zurückkommen als davor die Jahre, wie Cooper Kupp zum Beispiel letztes Jahr gut zurückgekommen von einem Kreuzbandriss. Also, die ganze medizinische Abteilung hat sich weiterentwickelt, deswegen würde ich jetzt Marlon Mack nicht unbedingt krass abschreiben, aber wird wahrscheinlich keinen großen Markt haben, allein schon auch, weil die Running Back Klasse auch gut sein wird, und ja, er ist halt kein outstanding Running Back, und von daher ist er für uns als Fantasy-Spieler wahrscheinlich nur interessant, wenn in Season irgendwo jemand ausfällt und dann irgendein Veteran geholt wird, und Marlon Mack ist zwar erst 24 oder so, aber dann wahrscheinlich jemand, den man als Veteran bezeichnen kann und den dann holen, und dann wird er vielleicht irgendwo fantasy-relevant, aber das wird, glaube ich, nichts mehr.
Ja. Ja, genau, es ist halt die Frage, wo er landet, und dann kann man drüber reden. Dann haben wir ein paar Coaching-Hires, und wir werden, also was heißt wahrscheinlich, wir werden auf jeden Fall eine Folge zu Coaching-Verpflichtungen und deren Einfluss auf Fantasy machen. Ja, ich muss mal Adrian fragen. Letztes Jahr hatten wir ja Adrian Franke zu Gast, und ich vermute, das könnte auch dieses Jahr wieder klappen. Bin da ganz zuversichtlich eigentlich, und von daher könnt ihr darauf gespannt sein. Wahrscheinlich wieder so um die Zeit wie letztes Jahr, irgendwann zwischen Draft und eben Fantasy Draft. Aber damit ihr es schon mal gehört habt, natürlich, Urban Meyer geht zu den Jacksonville Jaguars. Dann, also ich weiß nicht, ob du zu irgendwas sagen willst, wenn dann unterbrich mich einfach. Robert Saleh geht zu den Jets, dann geht Arthur Smith von den Tennessee Titans zu den Falcons, Dan Campbell geht zu den Lions, der Tight End Coach und Assistant Head Coach von den New Orleans Saints, und genau, hat hier Gerüchte geschrieben, aber du hast gesagt, Brandon Staley zu den Chargers von den Rams ist schon bestätigt. Mhm. Und ein weiteres Gerücht, was ich gerade eben gelesen habe, ist, dass Josh McDaniels wohl zu den Eagles oder als aussichtsreichester Kandidaten bei den Eagles gilt. Mhm. Aber da steht noch nichts fest. Also das sind so die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, das war's dann auch.
Ja, super, super unattraktiv, ne? Eagles und Texans, boah. Also da, also krass auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ein weiteres Jahr Bienemy bei den Chiefs, ne? Das ist natürlich auch erschreckend für die Liga und irgendwie crazy, dass er da keinen Job findet, ne?
Ja, weil er sich in Interviews schlecht anstellt.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man den reden hört, der packt einen sofort, ne? Ein richtig krasser Typ mit einer krassen Stimme und einer krassen Message, so wenn der redet, eine krasse Aura hat er meiner Meinung nach, so was ich so von ihm gesehen habe. Kann mir gar nicht vorstellen, dass er in Interviews abkackt.
Ja, selbst wenn er abkackt, also verpflichten halt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Ach, herrlich. Das sind so, Ich habe eine gewisse Abneigung gegen Personaler in Unternehmen. Ich hoffe, von meinem Unternehmen hört mir keiner zu gegen Personaler, von den Personalern. Die handeln immer so nach Schema F und können nicht über den Tellerrand hinausblicken und können das nicht akzeptieren, wenn dann mal jemand im Interview zum Beispiel schlecht ist. Und also, ich verstehe nicht, was gegen Binemi sprechen kann. Also, du siehst es ja jede Woche. Es ist unbegreiflich,
Rafael. Ja, es ist wirklich verrückt. Ich kann mir das einfach auch nicht vorstellen, dass er da sitzt und kein Wort rausbekommt. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was für Anforderungen man hat dann in diesen Interviews, aber das, also ich weiß es nicht. Ja. Also Taten sprechen irgendwie mehr Worte als irgendwelche unbedeutenden, tollen Vorstellungen, oder?
So ist es doch, Rafael. Dementsprechend, schöne Überleitung, kommen wir zu den Taten, die einige Spieler geleistet haben in dieser Saison, und zwar mit dem Recap der Wide Receiver Saison 2020. Und wir haben ja letzte Woche schon geklärt, dass wir im Draft oder was wir im Draft machen wollen würden. Hab natürlich auch hier wieder meine Wins Above Replacement Tabelle offen. Devonta Adams natürlich an 2, ganz großes Gap zwischen ihm und den anderen. Ja, was sagst du zu den Wide Receivern dieses Jahr? Ist es für dich aufgegangen oder hast du da einige große Enttäuschungen und Überraschungen erlebt?
Ist eigentlich aufgegangen. So meine ganze Draft-Strategie ist halt aufgegangen. Ne? Also in meinen Ligen zumindest natürlich, wenn man in den ersten Runden, ne, wie wir alle wissen, gab es halt ein paar Verletzungen, wenn du da halt den einen oder anderen nicht getroffen hast. Ne? Also wenn du McCaffrey hattest oder auf der anderen Seite auch Michael Thomas hattest, hast du halt reingekackt. Aber an sich Running Back first und dann halt irgendein Wide Receiver, der übrig ist in den nächsten, also in Runde 3, 4, 5, 6, hat komplett gegriffen. Ne? Also du hast dann halt einen Mike Evans bekommen, Adam Thielen bekommen, DK Metcalf bekommen, Ridley bekommen, Hopkins bekommen. Ne? Die haben alle in den Top 10 abgeschlossen. Dixon natürlich allen voran. Das hat super funktioniert, meiner Meinung nach. Aber was ich nochmal kurz einführen will bei den Wide Receivers, beim Recap, dass sie tendenziell einfach überperformt haben, ne, oder besser performt haben als in anderen Jahren. Ich habe mir mal hier 2017 bis 2020 angeguckt. 2017 gab es 2 Wide Receiver, die 10 Touchdowns erzielt haben und 4 Wide Receiver, die über 1300 Yards gefangen haben, also ein eher schlechtes Jahr. Dann 2018 hatten wir 7 Wide Receiver mit mindestens 10 Touchdowns und 8 Wide Receiver über 1300 Yards Receiving. Dann 2019 wieder ein Down Year für Wide Receiver. Da waren 2 Wide Receiver mit 10 Touchdowns, also mindestens 10 Touchdowns und 3 Wide Receiver über 1300 Yards gefangen. Und dann halt dieses Jahr wieder ein gutes Jahr für Wide Receiver, nämlich 7 Wide Receiver mit mindestens 10 Touchdowns und 6 Wide Receiver über 1300 Yards. Weswegen ich ja sage, dass die Wide Receiver wieder tendenziell etwas überperformt haben und man halt aufgrund diesem Recency Bias werden die halt 2021 etwas früher vom Board gehen, weshalb ich denke, dass diese ganze Running Back First Diskussion, also dass man diese ganzen Running Backs, die man jetzt halt in den ersten 2 Runden draften musste, dass man die halt in den dritten, vierten Runden für viel mehr Value bekommt. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wenn das so weitergeht aufgrund der Historie, dann wird 2021 wieder ein etwas schlechteres Jahr. Natürlich kann man sagen,
das ist Analytics.
Genau, das ist Analytics, das ist die Milchmädchenrechnung, wie man so schön sagt. Aber ich denke mal 2021, wir haben ja auch eine Passing-Liga und hin und her. Also ganz so krass vertrauen sollte man darauf jetzt nicht. Ich denke, dass 2021 die Wide Receiver auch wieder abliefern werden. Aber man muss auf jeden Fall festhalten, dass die halt dieses Jahr etwas überperformt haben. Oder denkst du nicht? Denkst du, das wird nichts?
Ja, ich glaube mal zumindest nicht, dass Devonta Adams seine 18 Touchdowns aufrechterhalten kann, weil da auch einfach Aaron Rodgers wird vermutlich nicht mehr auf dem Niveau spielen wie dieses Jahr. Wenn er das tut, dann kriegt er Hilfe neben Devonta Adams, was dazu führt, dass Devonta Adams etwas weniger sehen wird. Ja. Also genau dasselbe bei Stefon Diggs. Ich persönlich, den Fehler habe ich ja vor der Saison auch schon gemacht, vermute, dass Josh Allens Saison ein Ausreißer ist. Da kriegen wir noch nichts von weg, aber wir werden sehen. Ich wäre schön, wenn er mich lügen straft und ein weiteres schönes Jahr spielt. Und ja, dementsprechend gibt es dann aber wieder andere, die besser aussehen werden. Genau. Da denke ich zum Beispiel an DeAndre Hopkins, also der auch dieses Jahr nicht schlecht aussah, ne? Aber der mit einem besseren Team, mit einer besseren Offense vielleicht auch, mit Deshaun Watson vielleicht, das wäre schön, dann eben auch wieder ein bisschen mehr liefert und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass das wird wieder sich auf einem ähnlichen Niveau abspielen. Klar, ein bisschen Luft nach oben oder unten gibt's immer, aber wie du schon sagtest, es wird immer passlastiger und von daher würde ich dann eher den Trend nach oben mitgehen und darauf bauen, dass es ja einfach passlastiger wird und dementsprechend die Wide Receiver auch mehr Punkte machen. Mhm. Ja, was mich... Ja,
wie ging es denn für dich aus mit deiner Wide Receiver Strategie? Würdest du es im Nachhinein anders machen? Ich meine, was waren deine First Rounder, sage ich jetzt mal 2020 und was werden deine First Rounder 2021 sein? Also kannst du es ungefähr so aus dem Kopf mal sagen? Hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert? Wie war deine Herangehensweise so?
Ja, also in Snake Drafts habe ich ja, wenn ich dran war, gut, Julio Jones, ne, ist natürlich, also kann man nicht Bust nennen, ist halt verletzt gewesen, ne, aber ja, ist gut. Für mich persönlich natürlich trotzdem Bust gewesen, ja. Genauso wie Kenny Golladay. Ja, genau. Also ich war ziemlich gestraft mit meinem Wide Receiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, aber ich würde es immer wieder so machen, dass ich einen Workhorse, also einen der Top 5 Running Backs nehme und danach auf Wide Receiver gehe. Das bleibt für mich bestehen, weil die in der Regel einfach so krass ihre Position bestätigen. Und von daher, ja, bin ich da weiter voll dabei. Würde das nächste Jahr auch wieder so machen.
Siehst du denn 2021 mehr Wide Receiver, den du in der ersten Runde nehmen würdest oder weniger oder genauso viele wie letztes Jahr?
Ich habe mir tatsächlich heute auch schon die Frage gestellt, wie würdest du Stand heute draften, ne? Und muss da, also ich habe mich selbst so dabei ertappt, wie ich so komplett Recency-biased auch war, ne? So ich habe zum Beispiel dann gedacht, hey, ist so ein AJ Brown oder so ein Calvin Ridley, sind das so Leute, die schon, die du theoretisch auch schon Mitte der zweiten Runde oder Anfang der zweiten Runde picken könntest, weil die ihre Leistung bestätigen, ne? Also Calvin Ridley ist jetzt, wo hab ich's hier stehen? Per Game Nummer Wide Receiver 4, auch Overall Nummer 4 und AJ Brown ist Wide Receiver 5 per Game. Solche Fragen habe ich mir halt gestellt. Und Calvin Ridley ist natürlich eine interessante Personalie. Ich habe es ja vor der Saison schon gesagt, er hat Top 5 Potenzial, ist auf jeden Fall ein Wide Receiver 1. Und was glaubst du, passiert mit ihm jetzt nächste Saison? Kann Matt Ryan nochmal auf dem Niveau, also auf seinem alten Niveau zurückkehren, auf dem alten Niveau spielen? Oder ereilt ihn so ein bisschen dasselbe Schicksal wie Manning Breeze? Oder wird er eher der Tom Brady?
Kommt natürlich stark drauf an, was sie ja jetzt machen in Atlanta. Wahrscheinlich ein bisschen mehr laufen, ne? Im schlechtesten Fall. Ryan wird aber effektiver wahrscheinlich sein. Ne? Man hat ja gesehen, was der OC da mit Tannehill gemacht hat. Ich denke aber, dass es ein Bounceback wird von Julio Jones und dementsprechend Calvin Ridley insgesamt eine schlechtere Saison spielen wird. Ich sag nicht, dass er eine schlechte spielen wird, aber ich glaube nicht, dass er innerhalb der Top 10 finishen wird oder auch per Game finishen wird. Ich glaube, dass er das nicht bestätigen kann und deswegen ist er für mich auch kein Wide Receiver, den ich in den ersten 3 Runden picken würde.
Okay, ja, das sehe ich komplett anders, genauso wie schon vor der Saison. Aber Julio Jones, ja klar, also das ist natürlich sowieso meine Nummer 1, das weiß ja jeder. Ich glaube tatsächlich auch mit dem mit Arthur Smith, also ich glaube auch nicht, dass da so viel krass mehr gelaufen wird als vorher. Der hat einfach richtig, also das Optimum aus Ryan Tannehill raus und dieser Titans Offense rausgeholt. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt eher passiert.
Man weiß halt nicht, ne, wie viel Vrabel dabei war oder wie viel halt von ihm selber, ne. Das kann man halt bei den Coordinators irgendwie nie so ganz sagen, ne.
Ja, und ich bin gespannt, ob Ryan Tannehill jetzt weiter auf dem Niveau performen kann oder ob es tatsächlich dann Arthur Smith war, der ihn da so ein bisschen, unterstützt hat. Bin auf jeden Fall gespannt auf die Atlanta Offense nächstes Jahr. Also, ich sehe da, ja, großes Potenzial auf jeden Fall.
Okay, sagen wir dritte Runde würde ich Ridley schon nehmen. Ich bin jetzt mal eben mal so die Runden durchgegangen oder die Spieler mal durchgegangen. Also dritte würde ich ihn wahrscheinlich nehmen, aber ersten beiden würde ich den Ridley noch nicht nehmen, weil ich glaube, dass er es nicht bestätigen wird. Aber immer noch ein guter Wide Receiver definitiv. Ne? Also ist jetzt nichts gegen Ridley an sich, sondern eher dafür, dass Julio Jones halt einen Bounceback hinlegen wird, meiner Meinung nach. Ich würde Jones auch über Ridley draften.
Ja, Jones sowieso meine Nummer 1 immer. Aber ja, mal gucken. Weiß ich heute noch nicht. Also könnte schon gut sein, also weiß ich nicht. Was mich überrascht hat tatsächlich, war, dass Pittsburgh und Carolina alle drei Wide Receiver in der Wide Receiver 2 Region hatten.
Kein Wunder.
Curtis Samuel, Robbie Anderson.
Das hat dich überrascht?
Ja, ich hätte Curtis Samuel vor allem nicht so hoch erwartet.
Der hatte harte Boom-Spiele, ne?
Ja, ja. Und Robbie Anderson, das Krasse bei ihm ist, der ist in Standard Deviation, also Standardabweichung vom Mittelwert, ist er Nummer 1. Also der ist quasi der konstanteste Receiver unter allen Wide Receivern und auch Nummer 3 in Fantasy Points per Snap. Also Robbie Anderson, Leute, ich habe es immer gesagt. Du hast es ja auch immer gesagt. Wir waren beide Fans von Robbie Anderson schon immer. Mhm. Robbie Anderson ist einfach der Knaller. Ja. Und ja, in Pittsburgh natürlich Chase Claypool, Fantasy Points Fantasy Points per Snap, Wide Receiver Nummer 8 overall. Also nächstes Jahr mit James Winston, Chase Claypool, count me in.
Ja, das wäre auf jeden Fall, das wäre sehr krass. Aber das überrascht mich jetzt nicht, dass die Wide Receiver Corps von den beiden Franchises da gut vertreten sind, weil am Ende haben wir ja quasi nur gesagt, wenn ihr einen von den 6 habt, also jeweils dann einen von den 3, dann stellt ihr auf, weil bis auf Chase Claypool und am Ende der Saison waren die halt alle irgendwie keine richtigen Sitzen, also bis Big Ben da wirklich komplett abgekackt ist, aber ja, wir haben immer gesagt, einen von denen müsst ihr halt irgendwie aufstellen, weil die haben halt ihr Value, ne?
Ja, deswegen auch Claypool, ne? Also hat ja am Ende gingen ja die Snap-Zahlen runter, aber er ist halt Fantasy-punktemäßig per Snap Nummer 8, also das ist schon
ja, und vor allem, für ihn, würde ich sagen. Vor allem Juju ist Free Agent, ne?
Ja, ja, genau.
Also wenn man Claypool in Dynasty jetzt bekommen kann, wahrscheinlich jetzt in der nächsten Folge, ist das einer deiner Spieler, die du nennen wirst.
Das könnte passieren. Ich habe ihn ja schon während der Saison geholt. Ich bin da raus.
Das weiß ich. Aber wir müssen natürlich den Leuten sagen, was die machen müssen. Ist natürlich eh interessant, okay, ne? Bei den ganzen Wide Receivers, die jetzt in die Free Agency gehen, ne? Mit Allen Robinson, Chris Godwin, Kenny Golladay ja auch, ne? Oder auch, weiß ich nicht, Will Fuller, je nachdem, wo der landet oder so. Also da wird noch einiges passieren, ne? Ich meine, wenn Will Fuller zu Green Bay kommt, dann hast du es eben schon angesprochen, dann wird das auf jeden Fall irgendwas machen mit Devonta Adams, ne? Also da wird noch einiges passieren.
Auf jeden Fall, ja. Was mich persönlich gefreut hat, ist auch, dass Mike Evans by far der Nummer 1 Receiver in Fantasy Points per Touch ist. Also er wurde sehr gut tatsächlich eingesetzt, wenn er angeworfen wurde, mit über 3 Punkten pro Touch. Und ja, ich glaube, ich war der Einzige, der ihn immer über Chris Godwin hatte, was bestätigt wurde. Ich hoffe ja, dass Chris Godwin in Arizona landet und dann komplett eskaliert nächstes Jahr. Werden wir mal sehen.
Ich hatte Chris Godwin auf 6 und Evans auf 10. Also ich fand beide geil. Aber Chris Godwin
war ich fand auch beide geil, das weiß ich noch. Ja. Also irgendwie 7, 8, 6, 7 oder so. Also es waren schon nah beieinander.
Ja, Godwin war Wide Receiver 38 overall und 23 per Game. Der hat auf jeden Fall auch natürlich mit Verletzungen hin und wieder zu kämpfen gehabt, aber hatte nicht das Monsterjahr, was ich mir versprochen hatte eigentlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann haben wir eine Riesenenttäuschung für alle wahrscheinlich. DJ Shark, für dich ja auch. Du hast ja noch viel, gut, okay, ich bin nicht besser gelandet mit Mike Williams. Also der Trade war der war ja vorletzte Saison echt noch. Ja, hätte man was mitmachen können mit den beiden Spielern, ne? Aber irgendwie nach der Saison, DJ Shark ist
ja Ultra-Buy-Low-Kandidat.
Ja, Nummer 43 nach Yards per Route Run, Nummer 40 nach PFF-Grades von Wide Receiver mindestens 80 Targets. Also die Hälfte von der Maximalzahl ist das bei PFF gewesen. Dann Mike Williams übrigens 41 und 38, also 2 Plätze davor. Wirklich haben sich beide nichts getan. Und ja, DJ Shark, klar, Buy-Low-Kandidat. Was mich aber ein bisschen mehr noch in Versuchung bringt, sage ich mal, ist Laviska Shenault. Der, denke ich, wird von Meyer profitieren. Samuel hatte mit Meyer, also Meyer umgekehrt, Meyer hatte mit Samuel ja schon bei Ohio State einen Wide Receiver, Running Back Hybriden. Curtis Samuel hatte da in seiner letzten Saison 771 Rushing Yards und 865 Receiving Yards und war eben ein richtig krasser Gadget Player. Ja, dabei auch viel aus der Shotgun, genau. Warum auch immer das so steht. Wenn die beiden nicht sogar wieder zueinander finden, ne, wenn Curtis Samuel nicht wieder zu Urban Meyer geht, dann sehe ich in Laviska Shenault genau das, was Curtis Samuel da gemacht hat. Also dann wird er diese Waffe für Meyer. Und ich kann da, also die Jaguars Offense sowieso da mit Trevor Lawrence, ne? Ich glaube, das wird ganz nett nächstes Jahr. Was denkst du?
Ja, safe. Also wenn ich jetzt ein Dynasty-Ranking machen würde, dann hätte ich DJ Chark auf jeden Fall by far über Mike Williams, einfach weil man hat Mike Williams jetzt ja gesehen in der guten Passing-Offense mit Herbert und da hat er nichts geliefert. Warum sollte sich das nächstes Jahr radikal ändern, wenn man davon ausgeht, dass Herbert tendenziell wahrscheinlich eher ein bisschen Regression erleidet und bei Jacksonville die Quarterback-Situation sich halt immens verbessern wird oder das ganze Play-Design immens verbessern wird. Also DJ Chark für mich Beilau des Grauens. Und klar, Laviska Shenault hat mich überrascht, dass sein Körper da so standhält, ne, der NFL. Und ist für mich auch genauso ein Beilau-Kandidat. Also das ganze Receiving Corps, ja, bin ich sehr gespannt auf die ganze Offense an sich, ne? Also, ja.
Ja. Also ja, DJ Chark hat natürlich auch nicht Jalen Guyton als Konkurrenz. Das muss man natürlich Mike Williams zugute halten. Das ist
definitiv,
schon
auf jeden Fall.
Krasse Nummer.
Ja, das stimmt.
Ja, wenn mich. Ich habe noch eine krasse Enttäuschung tatsächlich. Und da werde ich vielen Fantasy-Ownern aus der Seele sprechen, vielen Fantasy-GMs, und das ist AJ Green. AJ Green war, ich hatte viele Hoffnungen in ihn natürlich, weil er ein geiler Wide Receiver vor der Saison war, also auch vor letzter Saison schon, weil letzte Saison hat er schon nicht gespielt. Ach ja, AJ Green. AJ Green ist auf Platz 49, was Yards per Route Run angeht, hinter Darnell Mooney und Keelan Cole. Sein Receiving Grade ist er Nummer 47. Also, boah, außer diese eine Woche in DFS, wo ich ihn empfohlen habe. Grüße gehen da auch raus an CM1702, der jetzt hier mit Lutz zusammen eine DFS-Liga auf Sleeper aufmacht. Also, joint da gerne. Du bist auch auf der Warteliste. Also, das nur nebenbei. Ist AJ Green washed? Oder glaubst du, mit einem guten Landing-Spot geht noch mal was?
Oh, ich glaube, der wird sehr stark Touchdown-dependent sein, wenn er in einer relativ produktiven Offense landet. Aber no way drafte ich den nächstes Jahr irgendwo. Also ja. Der ist, okay, glaube ich, schon eher washed, aber könnte hier und da noch ein bisschen Fantasy-Relevanz genießen. Aber ich glaube, die Zeit ist eher vorbei, als dass sie wieder aufblüht. Man könnte natürlich sagen, okay, geben wir ihm noch ein Jahr, um sich zu beweisen, aber dafür lohnt der Pick sich einfach nicht. Dann nächstes Jahr im Draft.
Also ich glaube auch, der kriegt irgendwo einen Prove-It-Deal und wird dann, keine Ahnung, Wide Receiver 2-3 oder so, aber war's dann halt auch. Ja, schade, schade. Ich habe noch so ein paar Sachen aus dem Consistency-Ranking einfach mal hier so niedergeschrieben. Was mich auch überrascht hat, war, dass CeeDee Lamb Nummer 6 in Fantasy Points per Snap ist und auch Nummer 7 in der Konstanz. Also er bringt viele Punkte pro Snap und er bringt viele Punkte, also er ist konstant in seiner Leistung. Das heißt, nächstes Jahr CeeDee Lamb, das könnte auch vielleicht ein Tage für die kommenden Wochen bei Low Sell High sein. CeeDee Lamb sowieso, ich glaube, der Owner wird ihn nicht abgeben wollen, ja, aber das ist ein guter Spieler. Murray Cooper, auch in seinem Team, einer der konstantesten Spieler tatsächlich in diesem, also über die gesamte Wide-Receiver-Klasse. Das wird unseren Freund Talca natürlich nicht freuen, der alte Gallup-Owner. Ich mag ja Gallup auch sehr. Was glaubst du, passiert nächstes Jahr mit Dak Prescott, mit diesen dreien? Glaubst du, die Offense wird da nochmal einen Bam, also einen Uptick erleben? Glaubst du überhaupt, dass Dak Prescott bleibt? Oder was passiert da?
Ja. Das wäre natürlich ein super Go, ne? wenn er da weggeht. Aber Amari Cooper war so inkonstant eigentlich wie die letzten Jahre auch. Ne? 73% seiner Spieler hatte er weniger als 13 Fantasy-Punkte. Also ich weiß nicht, was für Zahlen du da hast, aber meine Zahlen sprechen da ein bisschen andere Worte. Aber ich denke, dass ein Buy-Low-Kandidat, also dass CeeDee Lamb ein Buy-Low-Kandidat ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil der Owner gibt den nicht ab. Der hatte eine super Rookie-Saison. Natürlich wurde die überschattet von dem exorbitant guten Justin Jefferson. Aber wenn man einfach nur die Rookie-Saison an sich betrachtet, war CeeDee Lamb, hatte der eine hervorragende Saison. Und du kriegst jetzt, also ne, wenn man jetzt Jerry Jeudy nennt, der komplett eine schlechte Saison hatte, also aus Real-Life-Sicht, aus Fantasy-Sicht, also nicht mal der ist ein Buy-Low-Kandidat, weil als ob irgendwie ein Owner, der in den Top 3 Jerry Jeudy gepickt hat, als ob der ihn abgibt jetzt einfach mal so. Ne? Deswegen, also ich glaube, die sind erstmal safe. Wenn Jerry Jeudy nächstes Jahr und danach das ja auch nochmal nicht so gut ist, dann kann man den auf jeden Fall günstig holen, wenn man den will. Aber ich glaube, da ist man jetzt noch zu früh. Die Ressourcen hat man noch zu sehr vor Augen, dass man da irgendwie einen First Round oder einen Top 5 Pick irgendwie günstig ertraden kann. Deswegen, CeeDee Lamb wird eine krasse Wide Receiver-Saison haben nächstes Jahr, da gehe ich fest von aus.
Ja.
Mit Dak Prescott.
Ja, also ja, ich freue mich auch wieder, Dak Prescott zurückzusehen. Dann mein letzten Spieler, den ich habe als Wide Receiver, ist Curtis Samuel. Ich hatte ihn ja eben schon mal kurz angesprochen und der ist Nummer 5 über alle Wide Receiver in seiner Konstanz. Per Touch, Nummer 6 per Snap und Nummer 17 per Game. Was sagt mir das? Per Game war er schlechter, ne? Und per Touch und per Snap halt richtig geile Werte. Also was mir sagt, das einfach, er muss mehr spielen, er braucht mehr Snaps, er braucht mehr Targets und das läuft einfach, ne? Also gut, dass er mehr Targets braucht, um mehr Punkte zu machen, das ist jetzt keine neue Erkenntnis von mir. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Ich denke halt nicht, dass das so krass steigen wird, ne? Mit den zwei guten Spielern, die man hat, mit Robbie Anderson und DJ Moore.
Ja,
glaube ich halt nicht, dass das so in die Höhe geht, weißt du? Also er wird wahrscheinlich immer so ein Spieler sein für die Flex halt, mit Upside. Aber ich glaube nicht, dass du den selbstbewusst auf die Wide Receiver 2 Position klatscht, weil die einfach zwei krasse Wide Receiver noch neben sich haben, plus McCaffrey kommt zurück, der einige Targets fressen wird. Also ich glaube, Curtis Samuel ist ein sneaky Flex-Spieler und ich würde ihn auf jeden Fall auch draften und ich finde ihn auch geil. Aber ich glaube nicht, dass da unbedingt viel mehr kommen wird nächstes Jahr.
Ja, aber ich bitte dich, Curtis Samuel, wenn der regelmäßig eingesetzt wird, der ist echt sick, sag ich mal. Und wenn der ist Free Agent, ne? Also neben Corey Davis und Chris Godwin ist das mein spannendster Free Agent für dieses Jahr. Ich bin gespannt, wo er hingeht und verspreche mir dann auch einiges, ja. Aber ich hätte damit so meine Sachen, die ich mir so notiert habe, abgehakt. Ich weiß nicht, ob du zu einem noch was sagen willst, ansonsten würde ich zu den Tight Ends.
Machen wir vielleicht nochmal so ein Rookie-Fazit. Wir hatten ja letzte Woche bei den Rookie-Running Backs so ein Fazit genommen, dass wir gesagt haben, okay, Rookie-Running Backs draften wir nicht, sondern wir traden dafür. Ne? Wir haben jetzt genug Beispiele irgendwie dafür gefunden. Miles Sanders letztes Jahr, dieses Jahr Swift, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor. Was machen wir bei den Rookie-Wide-Receivern? Ich bin der Meinung, Rookie-Wide-Receiver nicht draften, sondern vom Waiver-Wire holen und dann auch für richtig Asche. Also alles rausknallen, was es gibt, sobald es ein Boom-Spiel gibt und man sich logisch schlussfolgern kann, warum das ein Boom-Spiel war, à la Terry McLaurin, à la AJ Brown, T. Higgins, Brandon Ayuk, was hatten wir nicht noch, Jefferson, ja sowieso, Claypool. Also sobald sich zeigt, dass irgendein Rookie-Wide-Receiver krass ist oder krasser ist, als man dachte vor der Saison, weil er ja dann logischerweise in den Fantasy-Drafts nicht gedraftet wurde, dann sage ich auf jeden Fall vom Waiver-Wire holen, no matter what. Und das ist so mein Rookie-Wide-Receiver-Take. Siehst du das ähnlich oder sagst du, ja, je nachdem, also jetzt, wir haben ja zwei krasse Rookies, die jetzt in den Draft gehen, ne, mit Jamar Chase und Devonta Smith. Sind das für dich Spieler, die du je nach Landing-Spot natürlich in der ersten Saison, ne, in Dynasty ist es natürlich egal, wo die landen, der Pick ändert sich nicht aufgrund des Landing-Spots, weil man da nach Talent geht, aber ist das für dich, sind die so in einer Riege wie dieses Jahr halt CeeDee Lamb, Jerry Jeudy, dass man die in den ersten 8 Runden zumindest auf jeden Fall picken sollte oder gehst du da eher die Meinung mit, dass man sagt, nicht draften, sondern eher vom Waiver holen?
Ja, also je nachdem, wo Chase hingeht, würde ich da schon mal in Versuchung kommen, aber generell, es kommt natürlich auch viel auf die Größe der Liga an, ne? Also, wenn du eine große Liga hast, dann musst du ja wahrscheinlich schon mal einen draften. Das ist ja schon mal ganz klar.
Ja, nicht draften heißt ja nach dem Motto, nicht am ADP draften, weißt du?
Ah, okay.
Also, ja, wenn die jetzt in die letzte Runde fallen, ja, dann nimmst du natürlich.
Ja, okay. Und dementsprechend, wenn das die Definition ist, dann pflichte ich dir vollkommen bei. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, wir haben ja vor Rookie-Wide-Receivern sogar lange Zeit ganz abgeraten, weil die einfach sich hinten raus immer erst entwickeln und dann hängst du irgendwie die halbe Saison auf der Bank mit einem Rookie-Wide-Receiver fest und hoffst darauf, dass er irgendwann mal ausbricht und dann macht er sein Breakout-Game wie Travis Fulgham und dann hast du ihn 3 Wochen und denkst, yo, geil, jetzt läuft's und dann halt
auch. Ja, aber den hast du ja nicht gedraftet. Das war ein schlechtes Beispiel. Wahrscheinlich eher Jeudy, ne? Eher Jeudy oder so. Den hast du festgehalten, den hast du wahrscheinlich nicht gedroppt. Das ist eigentlich ein super Beispiel, warum man wahrscheinlich eher keinen draften sollte, sondern halt wirklich dann vom Waiver-Wire mehr Produktivität holen kann, als wenn man den dann draftet an seine ADP.
Ja, ich meine, selbst Leute wie T. Higgins oder Justin Jefferson wurden wahrscheinlich gedroppt, ne? Von daher.
Ja, oder gar nicht gedraftet.
Ja, genau. Und wenn sie gedraftet wurden, gedroppt. Also ich habe auch T. Higgins in einer Liga gedroppt, weil ich einfach bessere Alternativen hatte. Und von daher, also wird das genauso machen wie du.
Ja.
Und dementsprechend, Raphael, jetzt kommt unsere geliebte Position.
Ja.
Die Tight Ends. 2020 Recap Tight Ends.
Das ist hart jetzt, das wird hart.
Freust du dich?
Boah, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich zu ranten, auf der anderen Seite weiß ich, dass auch wieder Kommentare kommen werden nach dem Motto, Tight Ends sind Teil des Spiels und die gehören dazu und dann musst du halt einen Kelce früh nehmen und so, diese ganzen Sachen, was mich dann wieder leicht Ich sag's ja, nicht, aber ne, ja. Also Tight Ends wirklich Hassobjekt Nummer 1 in Fantasy. Glaube ich noch vor Kicker habe ich letztes Jahr gar nicht gespielt, aber Defense Specialty finde ich ja ganz lustig so, aber auf jeden Fall Tight Ends ist grauenhaft. Ich freue mich auf deine Analyse auf jeden Fall.
Ja, dazu habe ich später noch, genau, ich habe später noch einen Take, aber erstmal so ein paar, also ein bisschen Revue passieren lassen, ne? Es gibt so einen, ja, soll man sagen, so ein Albatros, der über allen fliegt, ne? Das ist Travis Kelce, der, dann kommt lange nix irgendwie. Und dann gibt's noch drei weitere große, was soll man jetzt sagen, ein paar Schwalben, ne? Also Kittle, Waller und Andrews. Dann habe ich so 7 Tight Ends ausgemacht, die okay sind. Das sind dann mehr so die Spatzen oder Rotkehlchen, was weiß ich. Tonyan, Hockenson, Gesicki, Logan Thomas, Goddard, Smith, Henry. Und sonst hast du halt nur Code, ne? Also du, selbst Hayden Hurst, von dem ich ja zum Beispiel vor der Saison richtig viel erwartet habe, war eine pure Enttäuschung. Zach Ertz, den viele in Runde, ja, bestimmt, keine Ahnung, 3 oder 4 immer noch gedraftet haben. Also komplett.
Hayden Hurst, gut, pure Enttäuschung, Tight End 13.
Ja. Also noch nicht mal mehr Tight End 1, Raphael.
Ja. Ja. Das eigentlich reicht, ne? Du sagst pure Enttäuschung und der ist einfach Tight End 13, was ja relativ hoch ist, sage ich jetzt mal, ne? Also wenn man jetzt mal alle Tight Ends, die es so gibt, zusammenrechnet und sagt, der ist Tight End 13 und du sagst, das ist eine Enttäuschung, dazu ist dann eigentlich auch alles schon gesagt. Ja. Du hast natürlich vollkommen recht, dass es eine Enttäuschung ist, aber es gibt halt 12 Teams, ne? 12 Teams müssen dann halt ein Tight End aufstellen und wenn der 13. im Ranking, also 13 overall, eine Enttäuschung war, ja, ich weiß nicht, ob man da noch Argumente sammeln muss.
Ich habe jetzt noch 2 Sachen. Ich hoffe, es wird nicht ein Monolog. Also du musst zwischendurch mich schwer unterbrechen, glaube ich. Sonst, okay. Sonst wird das wieder.
Es ist so lang, ja. Es ist natürlich auch unfair, also, dass wir jetzt hier keinen haben, der halt gar nicht der Meinung ist. Ne? Aber daran, ja, das stimmt, müsst ihr euch jetzt gewöhnen. Ne?
Ja, also ich habe mir mal den Upside Bowl angeguckt. Ich bin ja hier in der Finalliga drin gewesen und konnte mir die ganzen Stats reinziehen. Und da gibt's ja schon Tight End Premium Scoring. Das heißt, es gibt 1 Punkt pro Reception für den Tight End extra. Und da ist Travis Kelce mit 40 Punkten Vorsprung sogar der beste Receiver, also ich gehe jetzt immer von Receivern auch aus, hier sind Wide Receiver mit drin, 356 Punkte hat Kelce, 317 Adams, also da ist schon ordentlich Puffer. Dann kommt Waller mit 316 Punkten an Nummer 3, Logan Thomas mit 197 an Nummer 29 als drittbester Tight End. Dann kommt TJ Hockenson an 30, Mark Andrews 37, Mike Gesicki 40, Robert Tonyan 41 und so weiter und so fort, habe ja noch viele Namen stehen. Also worauf ich hinaus will, ne, bei 12 Teams mit, sagen wir mal, 3 Receiver-Positionen, also 3 Receiver-Flexen von mir aus auch, 2 Wide Receiver, 1 Receiver-Flex, mhm, ne, sind 3x12, sind 36. Mark Andrews, Receiver Nummer 37 als 2-4-5 bester Tight End. Das heißt, selbst Mark Andrews wäre mit 3 Receiver-Flex-Positionen nicht in deinem Starting-Lineup gewesen. Und das sagt dir eigentlich schon alles über Tight Ends, was du wissen musst.
Ja, genau. Also das, ja, perfekt. Genau das, also wenn man jetzt
nicht. Während Kelce während Kelce der beste Receiver überhaupt ist. Entschuldigung.
Das ist auf jeden Fall ein nicht zu verachtender Punkt noch, auf jeden Fall. Ich habe das mal für Nicht-Upside-Bowl-Settings, einfach für normale Half-PPR-Settings gemacht. Und da ist Kelce und Waller sind halt die einzigen beiden Tight Ends, die per Game als Top 20 Wide Receiver abgeschnitten hätten. Und Kelce natürlich auf Position 3 im Upside-Bowl, klar, die 1 sogar gewesen. Der Rest ist halt außerhalb der Top 40, ne? Andrews und Tonyan sind in den Top 50, Hockenson, Gesicki Top 60, Logan Thomas Top 70, ne? Also, das ist noch mal krasser, ne? Also, du hast jetzt quasi Settings vom Upside Bowl genommen, was glaube ich nicht viele spielen. Und wenn man das einfach auf Half-PPA noch überträgt, dann ist das Bild noch mal viel deutlicher, ne? Du hast halt einen Tight End 3, also der auf Wide Receiver Position, dritter Wide Receiver wäre mit Kelce und Waller jemanden, der glaub, 16 wäre und danach halt gar nichts mehr, ne? Und das ist halt echt krass.
Ja. Also auch die Wins above Replacement sagen das, ne? Du hast mit Travis Kelce fast 2 Wins mehr als mit seinem Replacement und sonst ist halt kein. Also es sind noch Darren Waller und George Kittle auf 10 und 13, aber sonst ist halt nichts anderes mehr in den Top 50 überhaupt. Doch Mark Andrews auf 35, Entschuldigung, aber ja, ich habe noch eine, Entschuldigung, mach erst.
Ja, um das nochmal zu verdeutlichen, ne? Also was für ein absurdes Positional Value du hattest mit Travis Kelce. Es gibt genau einen Tight End, der dieses Jahr über 50% seiner Spiele mehr als 13 Fantasy-Punkte erzielt hat. Und das ist halt Kelce, ne? Also es gibt 4 Tight Ends in den Top 12, die über 50% ihrer Spiele weniger als 8 Fantasy-Punkte erzielt haben. Also weißt du, das ist halt wahnsinnig, ne? Und ist also wirklich krass.
Ach ja, also ich habe noch eine andere Analyse gemacht. Unser User Pantonius hatte mich nämlich auch mal was zu Tight Ends gefragt und wollte da mal eine detaillierte Meinung zu wissen. Und wie ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt habe, ich bin da mit Mike, der Name ist wirklich, also wenn ihr den lesen würdet, Felicitia oder so, keine Ahnung. Commissioner in meiner Analytics-Liga. Und mit dem habe ich ja eine Analyse gemacht, wie es um die Positionen für ja unser Fantasy-Roster aussieht. Weil wir starten ja 11 auf jeder Seite, beziehungsweise 7 nur Offensive, weil Offensive Line kann man ja noch nicht bewerten. Und wir haben mal geguckt, wie viel Wide Receiver braucht man eigentlich als Starter, wie viel Tight Ends, wie viel Running Backs und so. Und die Analyse hat gezeigt, dass das Team, welches den Tight End am wenigsten einsetzt, ist übrigens Buffalo, gefolgt von Washington, nur ein Tight End pro Snap auf dem Feld hat, über alle Snaps gesehen. So, wir bleiben bei den Bills. Jetzt hatten die Bills 4 Tight Ends in der Offense im Einsatz. Dawson Knox mit 441 Snaps, Tyler Croft mit 298 Snaps, jetzt fehlen mir die Vornamen schon, Smith mit 198 Snaps und Gilliam mit 81 Snaps. Das sind 4 Tight Ends. Dawson Knox wäre wohl die beste Wahl auf Tight End gewesen, aber selbst Dawson Knox als beste Wahl auf Tight End hat 196 Blocking Snaps und 245 Pass Route Snaps. Also abgesehen davon, dass nur ein Tight End auf dem Feld steht bei jedem Snap, muss ich auch noch akzeptieren, dass er bei nur fast der Hälfte seiner Snaps als Receiver eingesetzt wird. Und diese 245 Pass Route Snaps entsprechen ungefähr der Usage von, weißt du es?
Nee.
Von Andy Isabella bei Pass Routes. Und jetzt ist meine Frage an dich, Raphael. Möchtest du jede Woche in deinem Starting Lineup Andy Isabella aufstellen?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, das ist einfach so. Nee, möchte ich nicht.
Man sieht es leider. Also wir müssen unbedingt mal Videoaufnahmen machen, wie ich hier die ganze Zeit mit mahnendem Zeigefinger.
Wie ein Eimer.
So ist es. Also das ist eigentlich mein kompletter Case. Das haben wir ja schon mal ein bisschen weniger detailliert schon mal vorgetragen, als es um Receiver Flex und so ging. Wir werden auch nicht müde, es zu erwähnen wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Und wir wollen auch keinem vorschreiben, nicht mit, also ohne genau. Tight End zu spielen, weil wer Bock drauf hat, der soll es machen.
Ja. Auf jeden Fall.
Aber das ist eben unser
Case. Genau. Ja, definitiv. Also wer Spaß dran hat, ne, haben wir auch bei Kicker und Defenses und ne, sagen wir immer, wenn ihr Bock drauf habt, macht es gerne. Aber gerade auch bei Tight Ends, wie du schon gesagt hast, mit dem Pass-Blocking, das spiegelt einfach nicht die Position oder den Wert des Spielers wider. Ne? Also die haben halt mehrere Aufgaben, unter anderem Blocking, und Blocking wird nicht bewertet. Und ja, ist halt, ja, deswegen, also Receiver, also Tight End raus, Receiver Flex rein. Ein anderes Adjustment gibt's da meiner Meinung nach nicht. Also man könnte überlegen, ob man wirklich dieses Tight End Premium dann macht in der Receiver Flex für den Tight End. Ne? Das könnte man rausnehmen, aber ich finde es eigentlich auch ganz geil, wenn man das drin lässt, dass man da noch einen Punkt mehr bekommt. Muss man natürlich dann irgendwie gucken, also Kelce, wenn der da so, naja, der ist halt auch ein überragender, wichtiger Spieler der Offense, ne? Deswegen ist es auch vollkommen gerechtfertigt, dass der da irgendwie auch klar die Eins ist, auf der Receiver-Position. Ja, deswegen, also spielt das, was ihr möchtet, aber es gibt einfach, glaube ich, viel mehr Gründe, ohne Tight End zu spielen und dafür für eine Receiver-Flex, als halt andersrum, ne? Der einzige Grund ist halt irgendwie, ja, dann draftet auch Kelce früher, ne? Aber was machst du, wenn der sich dann verletzt? Stell dir mal vor, du draftest Kelce jetzt in der ersten Runde, irgendwie 10. Pick oder so, also einen normalen Half-PPR-Scoring, und der verletzt sich dann, ne? Also, weißt du, bei einem Running Back kannst du noch einigermaßen reagieren, oder bei einem Wide Receiver hast du halt mehrere Wide Receiver, die du aufstellen kannst, aber bei Tight Ends gibt's halt nur 8 Stück oder so, die gut sind, die sind halt alle vergriffen, und es gibt halt 12 Teams, die jeweils einen aufstellen müssen, weißt du, und das
gibt ja dann noch die Hardcore-Leute, die irgendwie mit 2 Tight Ends sogar spielen im Starting-Roster.
Ja, okay, das,
also echt? Das ist krass. Da streust du halt nur dann die Zufälligkeit, also meines Erachtens. Ich bin da raus.
Ja.
Und kann es euch nur empfehlen. Also schöne Grüße gehen auch raus an Johnny. Wer Gründe für den Einsatz von Tight Ends hören will, der darf sich gerne an Johnny wenden in unserem Discord-Channel. Joint da auch gerne, wenn ihr noch nicht drin seid. Der wird euch dann Gründe dafür nennen, und vielleicht entwickelt sich ja auch eine schöne Diskussion im Discord-Channel, das wäre ja auch mal...
Ihr könnt doch gerne unter bei Instagram oder bei Twitter unter die Folge in den Kommentaren schreiben, warum ihr Tight End geil findet und warum ihr nicht vielleicht der Meinung seid, dass er daraus eine Receiver-Flex machen sollte. Oder ob ihr vielleicht sagt, ey, ja, so habe ich das noch nicht betrachtet, weil meine erste Saison, es war ziemlich schwierig, da irgendwie jemanden zu finden, der mal einen Touchdown fängt und dann seine 7 Punkte macht. Vielleicht stimmt ihr uns auch zu. Könnten wir da vielleicht in den Austausch gehen. Das wäre glaube ich, ganz lustig.
Ja, Raphael, mit dem Abschluss nochmal die Hörer zur Interaktion ermutigt, das ist doch hervorragend. Also mehr kann ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind jetzt durch für heute. Lasst uns Kommentare da, wie ihr es findet, mit der vor allem auch der Receiver Flex. Also das sind spannende Diskussionen, die sich daraus ergeben können. Und vielleicht auch Blickwinkel, die wir noch gar nicht betrachtet haben. Soll es ja auch geben, ne? Vielleicht hat da ja einer irgendwie eine ganz krasse Idee, die wir noch nicht hatten. Von daher, heute war es das.
Ja, weil zu sagen, Travis Kelce halt früh picken, das kann nicht der einzige Grund sein. Also da muss noch irgendwas kommen.
das stimmt, da gebe ich dir recht. Also da muss schon etwas mit mehr Gehalt kommen. Aber ich denke, dass unsere Community das kann und wünsche euch von daher eine schöne Woche. Viel Spaß auch bei den Spielen. Bills gegen Chiefs und Packers gegen die Bucks. Wir werden am Dienstag natürlich wieder darüber berichten, wie wir die Spiele fanden und ein bisschen was zu Buy Low, Sell Highs machen, kam ja heute schon durch. Von daher viel Spaß, schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.